Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers.
Also ein ganz wesentliches Paradigmum ist, dass wir sagen, ich habe grundsätzlich alle Fähigkeiten, die ich brauche, um Neues zu schaffen, um neue Probleme, Herausforderungen, wie auch immer, von Kunden zu lösen, die habe ich schon im Unternehmen. Ich habe sie aber teilweise nicht im richtigen Umfeld.
Ich glaube, wir sind so ein bisschen, diese ganze Idee ist so ein bisschen dieser goldene Mittelweg. Ja? Und letztlich auch diese, ne, also nicht so, oh, wir müssen digital werden und wir schicken mal drei Leute ins Valley und die sollen irgendwie machen. Das fließt ja nie zurück. Da funktioniert ja aber die gesamte Kommunikation nicht. Ja. Ne? Und deshalb auch diese in diesem Company Rebuilding-Bild, also diese Distanz, der Abstand zwischen dem Alten und dem Neuen, das ist eigentlich das Entscheidende.
So, ihr habt es gerade schon gehört vom Volker und von Marc. Es geht heute um die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Marc und Volker arbeiten bei der DTCon und sie haben sich einen etwas anderen Weg überlegt für diese Transformation. Und zwar versuchen sie, einen organischen Weg zu gehen. Was meint, dass sich Unternehmen, insbesondere auch ganz große Unternehmen, die jetzt nicht mal schnipp zum Startup werden können, wie die sich von innen heraus neu entwickeln, neu aufstellen können, um ja in diesen neuen Zeiten der Digitalisierung, der Energiewende, you name it, zu überleben. Ich glaube, es ist eine ganz interessante Folge, weil es ein bisschen den Hype rausnimmt aus der ganzen Sehnsucht nach dem Neuen, nach dem Einreißen, nach dem Disruptieren. Und wir auch so ein paar nachdenklichere Töne drin haben. Hört mal rein, würde mich freuen, wenn ihr kommentiert. Viel Spaß dabei.
Also ich sage nochmal, herzlich willkommen zum Utility 4.0 Podcast. Wir müssen jetzt hier gleich nochmal anfangen, weil wir eben ein bisschen gestört wurden. Aber manchmal wird es ja beim zweiten Mal ein bisschen besser. Ist ja so eine alte Steve Jobs Vorgehensweise, dass man jemanden einfach gleich wieder wegschickt, wenn er mit dem Ergebnis kommt und sagt, mach's nochmal. Und jeder weiß von sich selber, es wird nochmal besser. Deswegen nochmal herzlich willkommen zum Utility 4.0 Podcast. Jetzt zur Linken der Volker Rieger, zur Rechten der Marc Wagner von DTCon. Und wir steigen immer ein in den Podcast, in dem sich jeder mal kurz so ein bisschen vorstellt, sagt, woher er kommt, was ihn umtreibt. Und ich würde sagen, Volker, erzähl du doch einfach nochmal und vielleicht hast du noch eine Nuance dabei, die wir eben nicht dabei hatten, wer du bist und wie du hier an den Tisch gekommen bist in den letzten, weiß nicht wie viele Jahren, wie dein Weg war.
Ja, mache ich gerne. Schön, dass du uns besuchst und dass wir ein bisschen plaudern können. Wie du schon so im Vorspann gesagt hast, nette Leute kennenlernen, nette Themen kennenlernen. Das ist eigentlich das, was mich umtreibt, was mir jetzt auch schon viele, viele Jahre in der Beratung gehalten hat. Ich habe vor ganz langer Zeit ursprünglich mal Physik studiert und dann so ein bisschen den Quereinstieg in die betriebswirtschaftlichen Themen gefunden. Und ich habe lange Zeit immer gesagt, ich bin studierter Physiker und gelernter Produktmanager, weil mein erster Job war damals bei Blaupunkt, kenn nicht mehr viele, aber damals Autoradios gemacht, hat damals zum Bosch-Konzern
gehört. Warst du in der Autoradio-Abteilung auch oder gab es da noch mehr damals schon?
Ja, das war damals die Zeit, wo Blaupunkt einerseits aus dem TV-Geschäft, braune Ware, Fernseher so ausgestiegen ist und groß aufs Neues aufbauen sollte, weil damals, was heute Connected Car heißt, das kam damals so auf. Blaupunkt war Miterfinder der Navigationssysteme in den Autos, so GPS, so tolle Technologie oder neue Aufgaben damals. Genau, da haben die Verstärkung gesucht. Ich konnte irgendwie GPS fehlerfrei buchstabieren und habe mich da aufgenommen. Und es war für mich total faszinierend, weil das war jetzt so eine Zeit, wo eine neue Technologie kam und einen Markt potenziell total verändert hat. Ja, es gab halt diese Autos, aber das waren dumme Fahrzeuge. Und wie gesagt, heute nennt man es Connected Car. Und wir kamen da mit diesen kleinen Computern in die Autos rein, wir hatten große Displays und es gab dann diese Kartendaten und Mehrwertdienste. Da kam irgendwie 3G, UMTS, also jetzt können wir da beliebig viel Daten in das Auto. Also vieles von dem, was heute so annähernd realisiert wird, haben wir vor 20 Jahren damals schon diskutiert. Das für mich Faszinierende war aber dann, wie sich dadurch Unternehmen, Branchen verändern. Ja, wir haben dann bei Blaupunkt nicht mehr Autoradios verkaufen wollen, sondern irgendwie Software verkaufen wollen. Hatte ich heute Morgen noch einen Diskurs, immer noch ein Thema. Ja, wie ich Software zu Hardwareprodukten, klassischen Hardwareprodukten verkaufe. Ja. Hat mich geprägt. Dann nach 5 Jahren bin ich da weg, weil ich komme ja eigentlich so aus NRW, aus dem Bergischen Land.
Blaupunkt gibt es auch nicht mehr, oder? nochmal so.
Nee, darum
so, ist das auch so ein typischer Verlierer hier in Deutschland, die früh mit irgendwas angefangen haben, aber dann leider irgendwie.
Jein, also Blaupunkt, die Marke ist, hat Bosch irgendwann verkauft, ist, die Marke gibt es noch, ist dann also ein Markenverwerter verkauft worden, die das jetzt auf alles Mögliche drauf kleben. Diese Technologie oder diese Produktwelt, die gibt es schon noch, die ist dann Bosch geblieben, weil letztlich was passiert ist, Blaupunkt hatte ja ein Handelsgeschäft, wo ich diese Geräte, die Autoreise beim Mediamarkt Saturn kaufen konnte und hat aber auch immer schon Geräte für die Automobilindustrie, für die OEMs gebaut. Ja. Und dieses Handelsgeschäftszweig, der ist unter die Räder gekommen, Billigmarken, klar, heute durchs iPhone letztlich alles ersetzt, keiner kauft es mehr.
Aber auch der Kern ist auch nicht mehr da, also es gibt die Marke noch, aber so.
Ja, also die Marke hat Bosch dann abgestoßen, aber dieses Geschäft, jetzt Endgeräte, Infotainment-Systeme, Connected-Car-Lösungen für die Automobilindustrie, das gibt es nach wie vor noch, aber dann eben unter der Marke Bosch halt so. Und,
genau. Jetzt habe ich dich durcheinander gebracht, du bist dann wieder zurück ins...
Nein, also ich habe halt so dieses, was ich ja so kennengelernt habe, wie eben Technologiemärkte verändern, wie auch unterschiedliche Branchen auf einmal miteinander auskommen müssen. Bin dann mit der Story zu Dedcon gewechselt und habe die ersten 10 Jahre viel in der Tech-Industrie gemacht, wo dann eben auch neue Technologien, da kam dann IP auf, da kam dann Machine-to-Machine, heute heißt es IoT auf. Also so ein bisschen wie mein Runterfahren durch meinen Lebensweg ist, klingt das zwar ein bisschen arrogant, ist, aber ich habe immer alle Dinge zum ersten Mal gemacht, irgendwie so gefühlt 10 Jahre, bevor sie dann irgendwie Realität geworden sind. Ja, heute findet diese All-IP-Umstellung von der Deutschen Telekom auch überall statt. Wir haben das erste Projekt vor über 10 Jahren gemacht. Heute ist IoT in aller Munde. Wir haben es früher M2M gemacht. Ja,
also ja, aber das zeigt halt diese Zyklen. Also für mich, wenn man sich mit so Innovation beschäftigt, dann ist oft ein Thema schon wieder vorbei. Man vergisst es schon wieder. Und auf einmal sind dann diese Rasenmäher, diese automatischen beim Aldi. Ja? Und dann sind sie da. Und dazwischen ist irgendwie vieles passiert, vieles auch nicht. Aber das unterschätzt man immer so, wie lange es dann doch irgendwie dauert, bis sowas durchdiffundiert. Ja,
ja, könnte ich schöner nicht sagen. Ja. Genau so. Und dann habe ich mich, um jetzt hier auch auf diesen Utility 4.0 Podcast zu kommen, dann habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt machst du was für 4 Jahre Automotive gemacht, 10 Jahre Telco gemacht, willst du mir noch was Neues lernen? Dedcon hat die Möglichkeit geboten und ich habe dann für Dedcon das Geschäft mit der Energiewirtschaft aufgebaut, habe mich da in diese Branche reingefuchst. Als Berater muss man alle Leute kennenlernen, das dauert eine Weile, muss die Branche verstehen, muss die Themen entwickeln. Aber wir haben so ein bisschen diese Idee gehabt, von der Telco-Welt lernen, könnte für Energieversorger interessant sein. Teilweise haben wir recht gehabt, teilweise haben wir nicht recht gehabt, aber so bin ich dann auch irgendwo mal in der RWE unterwegs gewesen. Haben dann den Dux Mikale, den du, glaube ich, auch schon interviewt hast, kennengelernt, der irgendwo im HR-Bereich angesiedelt und die Innogy kulturell verändern wollte. Davon hatte ich keine Ahnung, aber da gab es den Markt bei uns im Haus und dann sind wir da zusammen hingefahren und da ist dann diese Story Innogizer Work draus geworden, wo du den Dux Mikale und die Carla Blank auch schon interviewt hast, wo es auch einen Artikel in diesem Buch gibt und wir haben dann so ein bisschen versucht jetzt hier die etwas allgemeinere, abstraktere Story darzustellen. Der Marc hat dann diesen Begriff Company Rebuilding geprägt, weil das, was wir da bei Energy erlebt und teilweise mitgestalten durften, passiert dann auch in anderen Unternehmen. Es passiert in der Telekom, es passiert bei
ganz vielen
Automobilherstellern jetzt auch und so weiter und so fort. Also ich denke, da werden wir gleich noch
drauf kommen. Vielen Dank, Volker. So, Marc, du bist der Kulturguy hier.
Genau, Volker hat es ja schön eingeladen.
Am Tisch, genau. und du hast jetzt geholfen, bei Innogy diesen Kulturansatz oder überhaupt die kulturelle Transformation neben dieser technologischen und Transformation irgendwie zu begleiten. Und du bist der Experte gewesen. Wieso warst du der Experte und wie bist du zu dem geworden?
Ja, ich versuch's, was mir ja häufig nicht so leicht fällt, möglichst knapp darzustellen. Und ich hatte ja eben auch schon mal die Chance, einmal zu üben.
Ja, genau.
Vielleicht so 2 Sachen. Ich habe mich gefragt, was sind so die Sachen, die mich so treiben oder vorantreiben. Das sind so 2 Themen. Also zum einen, ähnlich wie Volker es eben gesagt hat, die unglaublichen Möglichkeiten, die sich durch Technologie ergeben. Ja. Also dass dieser Möglichkeitenraum, der sich auftut und zu schauen, nicht die Risiken primär sich anzuschauen, Arbeitsplätze fallen weg etc., sondern was sind die Chancen? Das ist so das eine Thema. Das zieht sich bei mir durch. Und das zweite Thema ist die Frage, wie gestalte ich Wandel mit Menschen? Ja, weil letztlich ist Technologie total zweitrangig. Ja? in Transformationen, das haben wir bei der Industrie gemerkt, bei anderen Unternehmen auch, geht immer um die Frage, wie gehe ich mit Menschen um? Und viel mehr, interessanterweise, als zu der Zeit, wo ich in meinem Berufsleben 95 eingestiegen bin, wo wir noch nicht richtig Internet hatten, Technologie. Ja. Bei Technologie macht heute keinen Unterschied mehr. Es ist ein freies Gut. Jedes Mini-Startup kann darauf zugreifen. Ich baue keine Markteintrittsbarrieren mehr durch Technologie, durch Assets auch. Und damit umzugehen, also sagen, wie habe ich zum einen Technologie, wie habe ich das Verständnis, was Volker eben beschrieben hat, über den Reifegrad von Technologie und die Kombinationsmöglichkeiten, zum anderen, welche Rolle spielt der Mensch. Vielleicht, warum ich jetzt dann da hingekommen bin, war deine Frage. Ich komme ursprünglich aus dem Start-up-Umfeld, bin da reingeschlittert, wollte eigentlich mal, ich habe es nicht geschafft, Physik zu studieren. Dann Biochemie wollte ich mal studieren, dann hat mir die Berufsberatung mit den Worten abgeraten, wenn als Doktor Taxi fahren willst, dann studierst du Biochemie, was total Bullshit ist. Habe ich gelernt, für meine Kinder höre niemals auf eine Berufsberatung. Und habe dann Wirtschaftsinformatik studiert und wusste weder, was Wirtschaft ist, noch was Informatik. Und habe dann gedacht, du musst in einer Firma arbeiten. Und habe dann bei Henkel ein Praktikum gemacht. Daraus ist eine Softwareentwicklungsfirma entstanden. Die haben wir groß gemacht, also groß in Anführungsstrichen 30 Leute. Sind dann irgendwann völlig abgedreht, haben gesagt, wir müssen Businesspläne schreiben, wir brauchen Venture Capital, wir müssen an die Börse, wie man das halt so macht. Ja. Wir sind da nicht. Wir haben mit Venture Capitalisten gesprochen, sind in die erste Funding-Runde gekommen, da ist die Bubble geplatzt, war das Unternehmen tot, wir waren im Krankenhaus mit Burnout. Ein paar meiner Kollegen haben daraus gelernt, ich nicht, habe danach Turnaround und Restrukturierungsmanagement gemacht. Gedacht, da ist manchmal was nicht so stressig ist. Ja. Und bin dann witzigerweise damals, das ist jetzt definitiv nicht mehr so, auf die Dedicon aufmerksam geworden. Nicht, weil man die Dedicon so kennt, sondern weil ein Kumpel von mir gesagt hat, hey, da gibt es so eine Beratung, die ist da völlig anders unterwegs, das ist da nicht so stressig. Die gehört zur Telekom, geh doch da mal hin.
Ja.
Und bin da geblieben. Weil das, was ich an meiner Selbstständigkeit unheimlich geschätzt habe, diese Freiheitsgrade halt da immer bekommen habe. Und Grund dafür, ich habe da dabei 5-6 Rollen gehabt, von Compliance-Themen über Finance-Controlling, über Restrukturierung, Efficiency-Themen, also die Dark-Hard-Side und dann life. Unfreiwillig HR-Themen gekriegt, wo ich keinen Bock drauf hatte. ITler, Finanzer finden HR ziemlich überflüssig. Sind eher so unterwegs, kann man durch einen Algorithmus ersetzen.
Ja.
Dann habe ich mich damit beschäftigen müssen, habe gemerkt, ähnlich wie Volker, hey, ist schon wichtig, sich um die Menschen zu kümmern, die sind key. Und dann viele Unternehmen begleiten dürfen bei Transformationsprogrammen und zuletzt zusammen mit Volker, unter anderem die Innogy. Und das Thema Company Rebuilding, das noch als Abschließende, was wir gemeinsam als Begriff geprägt haben, als Team, das verbindet all diese Domänen. Das Thema Technologie, Geschäftsmodell, das Thema HR, Kultur und auch die Frage, wie kriege ich es dann sinnvoll gesteuert.
Okay, gucken wir uns gleich noch in Ruhe an. Also ihr beiden seid zusammengekommen, ihr wart bei der Innogy. Vielleicht, Volker, kannst du noch mal aus deiner Sicht heute sagen, was habt ihr so damals davor gefunden? Oder ihr habt ja wahrscheinlich einen Projektauftrag oder hattet vielleicht noch gar keinen, aber Wie siehst du diese Transformation in dieser Energiewirtschaft? Die wurden ja gebeutelt von, da kommt ja alles zusammen, was geht. Ja, Kohleausstieg, Energiewende, Digitalisierung, Überalterung, alles das, was in manchen Branchen nur so ein Ding ist, ist da irgendwie alles zusammen, kommt da zusammen. Wie ist so dein Eindruck damals auch gewesen von der deutschen Energiewirtschaft, wie sich diesem Wandel da
übersieht? Ich gehe da auf deine Frage ein, aber ich würde so ein bisschen widersprechen, weil das, was du jetzt gesagt hast für die Energiewirtschaft, das hast du eigentlich in fast jeder Branche. Also bei der Energiewirtschaft, ich versuche es mal auf zwei Faktoren zu reduzieren, du hast so halt die Energiewende, massive Veränderungen, politisch gewollt, technologisch, was auch immer, und du hast Digitalisierung als allgemeines Phänomen, was eine Amazon-Formel, was eine Facebook-Formel, wie auch immer, Social Media, so, ne? Aber diesen Doppelschlag, den hast du in unheimlich vielen Branchen. In der Automobilwirtschaft hast du das Dieselthema, und hast du Digitalisierung. Okay. In der Finanzwirtschaft hast du immer noch die Finanzkrise und was da jetzt alles massiv an Regulierung ist und die Digitalisierung. Also du kannst eigentlich so dieses Doppelschlagsthema und wo dann eben Unternehmen darauf reagieren müssen, kannst du fast für jede Branche machen. Und das ist halt auch jetzt, also können gerne auch nochmal, klar, geht jetzt hier um Utility 4.0, intensiv über die Energiewirtschaft und die Energy dann unseren Case da auch reden, aber das ist dann, warum wir auch gesagt haben, So, das ist jetzt nichts Branchenspezifisches. In der Telekom-Welt hast du halt Facebook, ja, oder WhatsApp, was die SMS platt gemacht hat. Und da ist es so, also das ist irgendwo immer so ein Doppelschlassphänomen. Und dann haben wir das gesagt, okay, da ist eigentlich mehr hinter. Und diese Großkonzerne, ich meine, lange Zeit sind ja Berater unterwegs gewesen, ey, Großkonzerne, ihr müsst jetzt werden wie Facebook, wie Amazon, wie Google, wie sonst da. Funktioniert halt nicht so. Und von daher, du hast diesen Veränderungsdruck, branchenspezifisch plus allgemein und jetzt ein Großunternehmen muss da irgendwie mit umgehen, wie man das am besten macht. Das verbirgt sich halt hinter Company Rebuilding. Und jetzt auf deine Frage, ich meine, wir hatten halt also super Timing, weil als wir gestartet sind, gab es noch die RWE. So, dann wurde irgendwie Newco, Peter Therium, wollte da groß was machen. Und wir waren ja an dem Day One von der Energy, waren wir dann vor Ort, riesen Show, also riesen Aufwand, riesen Marketing. Und ich finde, so, ich glaube, es gibt wenig Beispiele. Ich werde oft gefragt, gibt es denn Beispiele für Unternehmen, die so in dieser doppelten, mit diesem doppelten Transformationsdruck, denen das gelungen ist? Und meine, es gibt wenig Beispiele, wo wirklich in 3 Jahren, und wir waren jetzt und wir sind immer noch bei der Energy in anderen Themen unterwegs, wo so viel erreicht wurde. Ja, also auch natürlich ein irrer Aufwand mit InnoHub in Berlin, London, Tel Aviv, wo die Kollegen da alle unterwegs waren. NWOW, Riesenprogramm, also da ist natürlich, klar, viel hilft viel, aber in 3 Jahren, und wir haben es dann erlebt, ja, wenn wir als wir das erste Mal da aufgeschwungen, wie die Leute da unterwegs waren und mit wie viel positive Energie da entstanden ist, und Klammer auf, dann natürlich auch die kalte Dusche, als dann Eon gesagt hat, boah, ist eine coole Firma, kann man vielleicht auch von profitieren. Also das war schon eine fantastische Reise und wo glaube ich, ist immer so eines der Highlights meines Berufs, wird es sein, dieses dabei gewesen.
Und jetzt zu sagen. Ihr schreibt ja aber auch, dass so ein bisschen, dass da viel von oben verordneter Wandel, dass ihr den vorgefunden habt, das stand so ein bisschen in eurem Artikel drin.
Ja.
Ist das die Sicht, die ihr damals da gesehen habt, dass ihr das versucht wurde, sehr von oben das zu machen?
Ich fange gleich mal an, dann kann Volker gerne ergänzen. Ich glaube, also verordnen, wenn es darin steht, ist, glaube ich, das Wording falsch. Du kannst einen radikalen Wandel im Unternehmen nicht ohne das oben gestalten. Also es funktioniert nicht. Das Thema, ich habe lange Zeit, war ich ein großer Fan von Graswurzelinitiativen, war ich ein großer Fan von all den super geilen New Work Beispielen, wo, wenn man reinschaut, da haben sich 23 Menschen zusammengefunden, die total super New Work unterwegs sind, wo ich sage, okay, Leute, die mit, also 23 Menschen, die nicht in der Lage sind, agil zu arbeiten und nicht in der Lage, den kann man auch nicht helfen, ja, also dass die in den Strukturen unterwegs sind. Aber wenn ich eine Organisation habe, wie damals, die wir vorgefunden haben, muss ich mir das vorstellen, habe eine gigantische Marketingkampagne.
Zur Marke Energy.
Zur Marke Energy, eine gigantische, also die wirklich selbst meine Eltern, die da gar keinen Bezug zu hatten, die kannten Energy.
Ja.
Und dann habe ich diese armen RWE-Mitarbeiter, die von einem auf den nächsten Tag jetzt Energy sind und jetzt komplett neu denken sollen. Die sollen jetzt Innovation denken, die sollen jetzt komplett anders unterwegs sein, die sollen sich, und das kann ich, da kann ich da überfordern, auch bei uns in der Organisation wird es für jeden Mitarbeiter überfordern, wenn du sagst, so jetzt mach mal.
Ja.
Und da brauche ich einen klaren Rahmen. Und ich glaube, das war das Gute an dem, wie es die Energy gemacht hat, dass es diesen klaren Rahmen von oben gegeben hat. Also auch das Programm Energize Our Work war ein Vorstandsprojekt und das war ganz wichtig. War ein Vorstandsprojekt, was ab einem bestimmten Punkt Bottom-up, Partizipation etc. gefordert, eingeholt hat, war ein Freiwilligkeitsansatz, steckt da sehr stark dahinter. Aber die Leitplanken, die waren ganz klar vom Vorstand getragen und die waren mit aller Deutlichkeit kommuniziert. Und sonst ist die Erfahrung aus allen Transformationsprojekten, funktioniert es nicht. Also deswegen ja, also ich glaube, verordnet ist ein doofer Begriff, aber einen klaren Rahmen von Vorstandsseite geben, ist ganz entscheidend, oder von Geschäftsführungsseite, sonst funktionieren radikale Veränderungen nicht.
Ja, also ihr sagt, glaube ich, auch etwas ein paar Zeilen später, also der Impuls muss von oben kommen. Ich hatte da auch so ein bisschen einen kritischen Satz noch mir aufgeschrieben, weil ihr schreibt da so, dass man so die Leitplanken müssen irgendwie, oder ihr schreibt,
genau,
die Aufgabe des Top-Management ist es dann, den Startimpuls zu setzen, genau das ist wahrscheinlich, was du eben meinst, und über die Festigung der Werte, ja, und Spielregeln der Entwicklung, die Entwicklung kanalisieren. Da will ich gleich mal so kurz mal reinhauen, weil das fühlt sich immer so ein bisschen an, als ob man das alles halt auch noch steuern kann. Und ich habe, meine Wahrnehmung ist immer so, das ist aus dem Buch, was ich jetzt so lese, dass so dieses Innovation und neue Dinge finden, neue Geschäftsfelder finden, ist halt irgendwas, was man irgendwie neu entdecken muss und wo man vorher eigentlich noch nicht weiß, was passiert. So ein bisschen so, man überquert den Fluss, indem man so ein bisschen guckt, dass man von einem Stein zum anderen geht und guckt, ob man wieder stehen kann.
Mini-Punkt, also und dann gerne Mini-Punkt, weil jetzt, weil wir werden jetzt 3 Tage Leadership-Training.
Okay.
Und ich weiß nicht, wie viele Leadership-Trainings ich habe. Und das war ganz toll, weil es halt mal so alles wissenschaftlich belegt war. Ja. Und da ging es auch plötzlich dann um das Thema Kreativität ganz stark. Ja. Kreativität entsteht nicht im großen, weiten Ozean, sondern steht durch Restriktionen und Limitationen.
Ja, das entsteht auch,
nicht
genau.
Dadurch,
Zeitdruck,
das, genau, das entsteht nicht dadurch, dass ich sage, hier ist die weiße Wand, malt mal was drauf, seid mal innovativ, sondern steht dadurch, ich habe Restriktionen, ich habe Marktdruck etc., ich habe Leitplanken, ich habe einen Rahmen.
Ja.
Ja, und die muss ich vorgeben als Topman. Dafür bin ich da. Ich bin für nichts anderes da, als das vorzugeben. Mhm. Und von daher, das muss gesteuert sein. Mhm. Und was dann da drin stattfindet an Prozessen etc., das ist dann, bin ich gesteuert? Das ist dann, da ist das, was man so landläufig, also so ist mein Verständnis unter Kreativität, unter Innovation versteht, das findet da statt, weil jemand halt ein Problem dadurch sieht, dass da Restriktionen da sind und jetzt nach einer Lösung sucht.
Ja, das ist auch ein valider Punkt. Ich habe gelesen, ihr wart auch beide da in Potsdam beim HPI und habt Design Thinking gemacht. Und da lernt man es ja auch einfach. Man hat sehr wenig Zeit, man wird ordentlich durchgepeitscht durch die einzelnen Schritte, hat aber in den Schritten dann sozusagen alle Freiheiten. Und es fordert einfach heraus in dem Moment. Kann ich, ist für mich auch ein valider Punkt.
Ja, Teil, wenn ich jetzt ein bisschen noch ergänzen kann, also Teil jetzt auch von diesem Company Rebuilding-Ansatz ist halt, dass du diese Leitplanken, das sind jetzt keine beliebigen Leitplanken, sondern eben sehr stark auf den Kunden. Ja, Kunst, oder weil du jetzt auf Design Thinking sagst, ne? Sondern also dieses Company Rebuilding Modell, das ist auch das Bild in dem Buch drin, ist ja so, ich habe diesen großen Konzern und der kreiert jetzt eine neue Zelle, weil er was Neues machen will. Also wir haben ja sehr viel so biologische Metaphern da drin, aber die Zelle so muss halt auf ein Kundenbedürfnis oder ein Kundenproblem oder eine Kundenmöglichkeit. Also ich bin nicht so ein Freund von Kundenproblemen, kann man gleich nochmal drauf eingehen, aber sie muss irgendwie darauf fokussiert sein, Wert für Kunden zu schaffen. Ja, so. Und dann muss es gewisse Spielregeln geben, aber dieses Mandat, diese Mission von oben mitgegeben, aber natürlich auch von unten irgendwie committed und aufgeladen. Und wir wollen das jetzt, also so ein bisschen diesen Start-up-Geist, der muss natürlich auch von unten, von den Leuten, die jetzt in diese Zelle reingehen, kommen. So, und dann damit starten und dann aber auch nicht nur, also klar, diese Fokussierung, Limitierung zu haben, aber irgendwo natürlich auch. Da ist jetzt mein Verständnis von Company Rebuilding so, dass es dann nicht so ganz die freie Wildbahn ist, weil ich bin halt noch in diesem Konzernverbund. Ich bin jetzt nicht Hardcore-Startup, friss oder stirb, sondern ich bin in diesem Konzernverbund. Ich bin jetzt so eine Pioniertruppe und ich darf das ausprobieren. Und wenn ich dann scheitere, was ja bei Ventures, bei Startups eher der Regelfall ist, dann habe ich aber trotzdem was gelernt und ich habe was für den Konzern gelernt. Also ich werde dann quasi wieder so ein bisschen so reabsorbiert und dann werden die nächsten losgeschickt. Aber dieses Wissen muss halt wieder integriert werden. Ja, weil sonst, aber das ist halt so ein bisschen das Besondere, nicht versuchst und wenn du scheiterst, dann schmeißen wir dich raus und dann sind wir dir böse, sondern nein, dann hast du für uns was gelernt. Das nehmen wir wieder zurück und beim nächsten Mal geht es dann besser. Ne? Und dieses Zyklusmodell muss gesteuert werden, muss von oben, müssen die Rahmenbedingungen.
Wer von euch kann mir dann mal erklären, wie ihr das seht? Ihr habt ja, wie du sagst, so biologische Begriffe verwendet, Zelle, die sich jetzt im Organismus neu bildet, neu teilt. Wie habt ihr das übersetzt? Ihr seid bei Innogy jetzt und wie, könnt ihr mal so ein paar Schritten beschreiben, was ihr da gemacht habt im Sinne dieses Company Rebuildings, im Sinne dieses ich versuche aus der bestehenden Organisation eine Zelle zu bilden, die quasi den Nukleus bildet, um diesen Wandel voranzutreiben.
Also erstmal das Bild liegt ja irgendwie nah. Und ich hatte eben gesagt, Biochemie wollte ich nicht. Das Bild liegt nahe und dann, wobei man aufpassen muss, wir sind dann tatsächlich hingegangen, haben uns mit Biologen ausgetauscht, das ist der Punkt, und haben dann irgendwann aber gesagt, komm, nee, vergiss es. Also es geht uns ja jetzt nicht darum, ein biologisches System eins zu eins abzubilden, sondern eine Metapher zu finden, die hängen bleibt und wo Menschen was drunter verstehen können. So. Und und das griffig ist, das hängen bleibt. Ja. So, und unter, was sind die wesentlichen Paradigmen und dann gerne gleich, wo finden wir die zum Beispiel in einem InnoJS-Orbit-Projekt wieder? Also ein ganz wesentliches Paradigmum ist, dass wir sagen, ich habe grundsätzlich alle Fähigkeiten, die ich brauche, um Neues zu schaffen, um neue Probleme, Herausforderungen, wie auch immer, von Kunden zu lösen, die habe ich schon im Unternehmen.
Im bestehenden
Unternehmen. Bei 30.000, 40.000, 50.000 Leuten, bei 1.000 Leuten ist es bei uns, bei 1.300, ich habe die da. Ich habe sie aber teilweise nicht im richtigen Umfeld. Ja. Ich habe sie teilweise, ich überlade sie mit Dingen, die keinen Kundenwert schaffen, etc. pp. Ergo muss ich sie in ein neues Umfeld schaffen.
Ist das so wie der Körper, der quasi auch, wo jede Zelle die DNA schon wieder hat, um alles zu werden zu können?
DNA, ist das so guter Punkt, genau, das kommt gleich und ich versuche es möglichst auch hier wieder kurz zu machen. Ja. Und wir sagen dann, okay, ich kann aber jetzt nicht in diesem bestehenden Konstrukt, da kann ich dieses Neue nicht entstehen, ergo ziehe ich Menschen raus, die optimal geeignet sind, ein Problem zu lösen. Das mache ich nicht, indem ich ein Management Assessment mache und mir irgendwie Leute rauspicke oder politische Spielchen, sondern ich nehme Kriterien von High-Performing Teams. Ich sage, ich formuliere eine Challenge und darauf bewerben sich dann die Talente. Also nicht, ich suche irgendwie Leute,
sondern das ist die Aufgabe oder die
eine so appealing Challenge, auf die sich Leute. Und dann bildet sich das, was wir Nukleus wählen. Das ist einfach ein schönes Bild.
Ja.
Und dann DNA, wir sagen, dieses, was jetzt ganz wichtig ist, und das ist genau, was Volker sagt, diese neu geschaffene Einheit, die ein Problem lösen soll, die gibt sich jetzt eine DNA. Die gibt sich nämlich, die sagt sich, hey, erstmal brauchen wir ein Wertekonstrukt. Das haben wir bei uns in der Gruppe ja auch gemacht. Wichtigste ist, was sind die Werte, auf denen wir unsere Arbeit beruhen lassen?
Mhm.
Ja. Das zweite, was sind die ganz klaren Regeln, nach denen wir arbeiten und Wertschöpfung stattfindet? Agil, haben wir auch so einen schönen Spruch, agil ist kein Hippie-Camp. Agil ist das krasse Gegenteil. Leute, die wirklich agil arbeiten, finden das irgendwann ziemlich anstrengend und viele richtig ätzend, weil agil heißt, sich ganz strikt an Regeln halten, weil sonst funktionieren Mechanismen wie Führung ins Team geben, diese schnellen Sprints, dieser konsequente Fokus auf Kunden, das funktioniert nicht. Ergo, klare Regeln. Und dann sagen wir, es gibt so die Diskussion, Employees first, Client first, gibt es auch Bücher zu sagen, das ist Bullshit. Die Diskussion
was
macht,
das
macht, soll ich mich auf Mitarbeiter konzentrieren, weil dann kümmert der sich ja direkt gut um den Kunden, also ich brauche mich gar nicht um den Kunden kümmern, sondern oder muss mein Mitarbeiter gut dann, oder kümmere ich mich um den Kunden. Das ist völlig irrelevant. Das ist völlig irrelevant, weil in Zeiten, in denen ich Co-Kreation mit Kunden und so mache, verschwimmen die Grenzen. Was aber wichtig ist, und das machen wir halt sehr konsequent, wir sagen, jede Aktivität, die stattfindet im Unternehmen, ist danach zu bewerten, ob sie einen spezifisch messbaren Wert für Kunden und oder Mitarbeiter erzeugt. Mhm. Ist das nicht der Fall, gilt es, das sofort zu eliminieren.
Habt ihr mal ein Beispiel für so ein Thema?
Meetings. Meeting. Beispiel für dieses Thema, ja. Meetings. Geh alle Meetings, die du machst, wir haben das bei uns gemacht, gehe alle Meetings durch, kann ich ermitteln, ob das einen messbaren Kunden und oder Mitarbeiter wird. Und wenn nicht, dann killst du die. Du wirst merken, du hast plötzlich ganz viel Zeit, dich um die wirklich wichtigen Themen zu kümmern. So, den Rahmen, das ist die DNA. So, und jetzt sage ich, diese Einheit, die neu geschaffen wird, die so nach den Startup-Kriterien dann auch funktioniert, erreicht nur eine bestimmte Größe, weil ansonsten habe ich Aufbau von Hierarchie, Aufbau von Overhead, um diese Komplexität zu handeln. Da machen wir uns die Dunbar-Number zunutze, die sagt,
was ist das für
maximal 150 bis 200 Personen kann ich ein stabiles soziales Netzwerk zu aufbauen als Mensch. Darüber hinaus brauche ich Hilfskonstrukte, ergo gibt es dann eine neue Einheit.
Wie viele Einheiten habt ihr denn in dieser Form gegründet da bei der InnoG?
Bei der InnoG ist das ja nicht, wir haben ja InnoG nicht in Zellen zerlegt, das ist ja das Higher-Bild, sondern wir haben InnoG dabei geholfen, die kulturelle Transformation in Richtung von agiler, flexibler Arbeit, was Elemente von Company Rebuilding sind, zu begleiten. Das heißt, wir haben primär Teams dabei unterstützt, produktiver in Richtung Kunde zu sein. Wir waren ja kein Organisationsprojekt in dem Sinne, wir waren ein Kulturprojekt, ein Kulturprogramm, was nochmal was anderes ist, als zu sagen, wie es Haier gemacht hat, ich zerlege mein Unternehmen in ganz viele kleine Einheiten. Okay, also quasi ein Element davon. Aber Volker?
Ja, man sollte sich auch den Zuhörern ja sagen, also wir haben ja jetzt nicht, InnoG ist jetzt nicht unser Ding, sondern wir waren Teil von einem größten Programm.
Und da das
Kulturelement. Also da, Ja, ja. Der Vorstand damals, Peter Derum, ja auch ein bisschen, immer unheimlich viel angestoßen. Ja. Es gab NWAR, da stand ja auch viel zu in der Presse. Also wir waren da so ein Baustein in einem vielfältigen Aktivitätenkonstrukt. Und wir haben halt, genau, auf diesen Kultur und wir haben es ja häufig dann auch Arbeitskultur, also wirklich so das im Alltag Erlebbare. Also wir haben immer wieder auch versucht, das, was so an abstrakten Theorien ist, jetzt quasi für die Mitarbeiter im Alltag erlebbar machen. Und ich, in dem Artikel von Dirk Smikala und der Karl Blanke wird das ja nochmal dargestellt und du hast auch mit denen gesprochen. Also wir hatten ja diese Arbeitskulturwerkstatt.
Genau, die sind dort hingekommen, ihr Teams.
Und, ja. Wo man einfach mal verproben konnte. Für uns jetzt als Berater steht da natürlich ein größeres Konstrukt hinter. Mhm. Und wir haben halt jetzt in diesem Unity-Kontext versucht, das für den Einzelnen erlebbar zu machen. Mhm. Nichtsdestotrotz, dieses große Konstrukt, wie der Max jetzt beschrieben hat, da sind wir halt von überzeugt und haben auch andere in anderen Branchen Beispiele, dass das ein guter Weg ist, wie sich jetzt Konzerne transformieren können. Ja, also einerseits diesen Hype, das ist auch in einem Artikel beschrieben, so ein Aktionismus, so ein Vorstandsaktionismus, ja, fängt an, wir ziehen alle weiße Turnschuhe an und dann geht es weiter, wir gehen mal ins Valley. Also das ist mehr so ein Vorstandsaktionismus, der hat am Ende nicht, viele haben das ja alles inzwischen wieder zurückgefahren, ist. Um das zu umgehen und eben andererseits aber auch nicht zu sagen, du musst werden wie ein Startup, weil du kannst nicht werden wie ein Startup. Ich komme jetzt gerade von einer Konferenz und das ist immer ein Thema, Startups müssen mit Corporates reden. Corporates müssen den Startup. So, und wenn du aber ein Startup in oder angedockt oder aus dem Corporate hinaus hast, wie es der Marker, dann hast du ja dieses Suche und Finde Problem.
Ja, gut.
Nicht. Und warum wollen die Startups alle mit Corporates reden? Weil der Corporate einfach Ressourcen hat. Ja. Und wenn es nur der Kundenzugang ist, aber auch Kapital, tausend Sachen, die halt total wichtig sind. Ja. Und das Modell versucht quasi genau da so diesen goldenen Mittelweg zu finden. Weder Aktionismus noch die wirklich, und der Marc hat es ja für sich auch erlebt und beschrieben, ganz raue Startup.
Aber wie seht ihr das denn überhaupt? Wie kommt denn, also ich finde es ja schön, ihr denkt ja quasi, dass ihr von innen diese Startups bildet quasi oder diese Nucleo, ich weiß nicht, wie der Plural ist, aber diese kleinen Teams, die sich so verhalten, wie ein Startup das draußen macht. Aber würdet ihr denn sagen, dass dieses, also ganz viele Branchenunternehmen holen sich ja schon von außen das ganze, sag ich mal, Digital-Know-how rein. Also ihr sagt zwar, alle Talente sind in so einem Riesenladen irgendwo da, aber gibt es nicht auch Punkte, wo da KI oder irgendwie technologische Dinge, die ich jetzt brauche, die muss ich mir von außen
holen? Klar, also ich glaube, das ist halt wie bei jedem Thema, du kannst es nicht digital sehen.
Nee.
Im Wissen des Wortes. Sehr schön. Du kannst es, natürlich gibt es Fähigkeiten, merken wir bei uns auch, die muss ich mir von außen dazu holen. Ja. Also das ist, glaube ich, bei all diesen Modellen und Ansätzen, auch kann die ja unheimlich vereinfachen, unglaublich wichtig. Es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung. Ja. Die gibt es nicht. Es gibt auch Agile, Scrum, Safe, you name it, Exponential Organization. Also ich könnte jetzt zuballern mit Buzzword, wir sind der Berater, Buzzwords. Ja, genau, das sind alles schöne Anleihen, aber ich muss am Ende des Tages, das verstehen viele Kunden nicht, ich muss diesen Weg gehen. Ich muss, es macht kein Berater für mich. Ich bin der auf der Bühne steht. Da kann mir jemand bei helfen. Ja, da kann mir jemand bei helfen. Jemand kann mir den Weg zeigen. Jemand kann sagen, dem würde ich nicht gehen, weil es hat bei den anderen, weil das ziemlich scheiße, das hat nicht so gut funktioniert. Geh doch lieber den. Aber ich muss es selbst machen. Ich muss für mich einen Weg finden. Also darum versuchen wir zum Beispiel auch, wir machen ja viel, agil ist ja klar, ist immer ein großes Thema, möglichst auf diese ganzen Begriffe zu verzichten im Kontext. Warum agil? Also die Frage, das ist ganz anders, wenn ich mit einem Mittelständler rede und sage, ey, du musst mal voll agil werden. Ich sage, ja, habe ich auch irgendwo gelesen. Wenn du ihm sagst, hey, guck mal, die Kundenorientierung bei dir im Unternehmen, die reicht nicht aus. So funktioniert das nicht. Du musst viel schneller, musst du deinem Kunden ein optimales Produkt liefern, weil da gibt es ja voll viel Wettbewerb. Es muss schneller gehen als vorher. Du musst gucken, dass du aus deinen Prozessen, dass du Verschwendung rausnimmst. Du musst gucken, dass du übergreifend zusammenarbeitest, weil sonst kriegst du nicht den Fähigkeitenmix, den du brauchst, um ein gutes Produkt, dann hast du auch agil, aber dann hast du es inhaltlich in Bezug auf die Kundensituation erklärt. Und dann gehen halt Ängste verloren. Viele spielen ja bei diesen Themen extrem stark mit Ängsten. Die ganze New Work-Diskussion in Deutschland ist angstgetrieben. Oh, Die Roboter kommen, die künstliche Intelligenz, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Die sind voll böse, da müssen wir neue Regularien machen, etc. Ja. Also viele, und weil Angst so ein schöner Treiber ist. Ja, ja. Und in Transformationsprogrammen muss es mir gelingen, die Angst abzubauen.
Ja.
Ja. Und das schaffe ich nicht durch noch mehr Buzzwords und dadurch, dass ich eine Schablone hinlege, sondern indem ich sage, hey, das sind die Mechanismen, lass uns mal gucken, welche wir davon bei dir brauchen. Weil wir brauchen bestimmt nicht alles.
Ja. Es hört sich auch, also wenn du das so erzählst, hört sich das natürlich auch immer so beruhigend an, was ja auch zum Teil gut ist, wenn man diese Angst mal ein bisschen runternimmt und mal ein bisschen dieses Passwort-Bingo und dieses alles gleichzeitig machen. Aber gleichwohl ist es ja schon auch jetzt eine Veränderung, die da draußen passiert, die ein bisschen fundamentaler ist, als was so nach dem Krieg passiert ist. Also, und dann denke ich immer, wenn man jetzt neue Felder oder, wie soll ich sagen, neue
Ach, das sollte ich aber ja, bist du ja so sicher? Ja. Also, ich meine, dass das so, ja, alles voll schnell ist, ja. Also sollte ich da jetzt so reingehen, nee, das ist alles voll, ja, aber jetzt überleg dir mal, wir reden im Moment über Themen, also mit Design Thinking, mit Methoden, wie maximale Kundenorientierung, Entrepreneurship, ey. Und dann gucke ich mir an, Robert Bosch,
der hat das alles gehabt.
Der war Unternehmer durch und durch. Dem muss ich nicht Design Thinking beibringen, dass der Richtung Kunde guckt. Also ich glaube, vieles von den Sachen ist über diese, uns geht's doch gut, wir können hier Wasserköpfe aufbauen, ist eher in Vergessenheit geraten. Viele der Prinzipien, die ich gerade im agilen Kontext habe, sind sehr intuitive Themen, die aber in diesem riesen Wust an Themen, Begriffen, Strukturen untergegangen sind. Und die Klarheit, die muss ich wieder schaffen. Deswegen glaube ich, wir reden über ziemlich ähnliche Themen im Moment, über die Gründer in der Nachkriegszeit auch gesprochen haben. Wie sorge ich dafür, dass ich ein optimales Produkt für einen Kunden kriege? Ist nur alles viel schneller geworden.
Gut, und nach dem Krieg war ja auch eine disruptive Zeit, sag ich mal. Also,
ich habe es nicht erlebt, aber würde ich schon so sehen.
Würde ich auch so sagen.
Sorry.
Ich finde halt nur so, es hört sich halt immer alles ein bisschen vielleicht zu beruhigend an. Also ich glaube, du musst auch schon vermitteln, dass du ein bisschen was anders machen musst. Also wenn du neue Dinge finden willst, musst du auch irgendwas anders machen als vorher. Und auch wenn man Kultur verändern will, das wird auch immer, glaube ich, vergessen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, man muss auch, bevor man sowas Weiches wie Kultur verändern möchte, auch was Hartes verändern. Man muss irgendwie Strukturen verändern, man muss Entscheidungsprozesse verändern, man muss Hierarchien verändern und gewisse harte Dinge mal wegnehmen oder neu ordnen und dann gucken, was für eine Kultur entsteht. Ist es auch...
Naja, das ist ja so, das klingt ja so ein bisschen, wir schmeißen mal alles in die Luft und dann gucken wir, wie sich es neu sortiert.
Also ein paar Sachen, würde ich sagen.
Ja, das ist, ich glaube, es ist jetzt nicht völlig falsch, was du sagst, aber ich glaube, wir sind so ein bisschen, diese ganze Idee ist so ein bisschen dieser goldene Mittelweg, ja. Und letztlich auch diese, ne, also nicht so, wir müssen digital werden und wir schicken mal drei Leute ins Valley und die sollen irgendwie machen, das fließt ja nie zurück. Da funktioniert ja die gesamte Kommunikation nicht. Ja. Ne? Und deshalb auch diese, in diesem Company Rebuilding Bild, also diese Distanz, der Abstand zwischen dem Alten und dem Neuen, das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich habe vor, schon über 10 Jahre her, da gab es diese ganzen Begriffe noch nicht, so. Aber dann habe ich mal ein Projekt gemacht, wo auch irgendwie was Neues gebaut werden sollte, wo dann absehbar war, das würde eine massive Transformation sein. Und da war so ein älterer Kollege, habe ich dann sehr schätzen gelernt, aber mit großer Erfahrung. Der hat immer gesagt, Leute, die Überlebensgemeinschaft ist das Alte plus das Neue. Also wir können jetzt nicht immer nur das Neue und dann sagen wir so toll und so, weil das Neue ist kleiner, ja, weil irgendwie alles viel effizienter und so, da kann man mit 1/10 der Mannschaft vielleicht irgendwie, war so die Idee, dass das gesamte Business machen, aber da stehen dann halt 90% der Leute, die jetzt nicht in diesem goldenen Käfig sind, die, so, und das funktioniert nicht, weil die werden das früher oder später, ja, du kannst nicht, das ist so wie Titanic, fährt auf den Eisberg zu, noch so ein kleines Beiboot und da passen jetzt nur 10% der Leute drauf, und, boah, cooles Beiboot, schicke Yacht und da, dann springen die alle auf das Beiboot und dann geht es halt unter. So, also die Überlebensgemeinschaft ist immer das Alte und das Neue zusammen. Und das ist so, ich glaube, nur so mit diesem gesunden Mittelmaß. Ich meine, es gibt halt genug Leute, die mit Angst oder wie auch immer sagen, ey, ihr müsst. Und dann ziehen sich die Vorstände Turnschuhe an und fliegen ins Valley und machen so Sachen. Das ist Strohfeuer. Ja, sondern nachhaltig mit einem Ziel, die auf die... Wir haben es bei der Energy immer Werkstolz genannt. Ja? Also auf das, was das alte Wissen nicht nicht entwerten, weil das, das hat ja schon seine Berechtigung und wir wollen alle Strom aus der Steckdose haben. Ja. Und das geht halt nicht, indem die Energy nur Apps programmiert, sondern da muss halt schon irgendwie ein Kraftwerk sein und da muss irgendwie eine Leitung sein und das muss auch irgendwie zum Kunden getragen werden. So, und der also wir sind so davon überzeugt, dass so diese die Kunst eigentlich jetzt ist, das Alte und das Neue zu verbinden. Ja, und weil das ist, das hat mit Menschen zu tun. Ja, also die ich hatte jetzt bei einem anderen Kunden, das sind immer die gleichen Diskussionen. Da wollen wir jetzt auch so ein wir nennen es Academy, so ein Lernprogramm für Transformation. Und dann sagt der Gegenüber, also wir müssen aufpassen. Wir haben die jungen Leute, die bringen coole Ideen mit, aber wir dürfen nicht sagen, nur die Ideen zählen. Wir müssen die alten Leute, die haben auch ein valides Wissen, weil die wissen, wie der Laden hier läuft. Und wenn die alle rausgehen und nur die jungen Leute, dann wird das Ding uns um die Ohren fliegen morgen. So, wir müssen, die Kunst ist, das Alte zu wertschätzen und das mit dem Neuen zu verbinden und da diese Balance aus Erfahrung und Innovation, Veränderung, sowas, was man also mit der Jugend dann doch wieder assoziiert. Mhm. Das zusammenzubringen und das ist so, deshalb Rebuilding, ja, also
erneuern aus dem Bestehenden, wie er jetzt formuliert. Ne?
Genau, da ist nämlich, das ist schön, nämlich jetzt auch auf deine Frage eben mit dem Verordnen vom Vorstand. Das, was Volker gerade beschreibt, das kriegst du halt nur dann hin, wenn du einen ganz klaren Rahmen setzt. Weil gibt es ein schönes Dreieck. Also finde ich auch toll, also Dreiecke sind ja immer toll, also geometrische Form. Drei kann man sich immer noch gut merken. Das heißt so schön, was ist Good Leadership? Oder was ist das, was ist auch Grundlage für High Performance? Man spricht ja gerne mittlerweile wieder über High Performing Teams, ist ja gerade wieder en vogue. Ja. Und da gibt es drei Themen. Das ist einmal das Thema Direction. Also ich brauche irgendjemanden, der mir sagt, wo es lang geht. Das wollen halt viele Menschen. Die wollen sagen, okay, da geht die Reise hin, das ist cool, da hinten ist das gelobte Land. Ihr müsst jetzt hier mal ein bisschen durch Mist warten, aber da hinten, da ist das, davon bin ich überzeugt und ich bringe das so überzeugend rüber, dass der Rest auch. Dann ist das zweite Thema und das fehlt total oft und da ist dieses Alt-Jung-Thema ist halt unglaublich anstrengend, Alignment. Zwischen dieser Direction dann herzustellen, ja, wie zahle ich denn jetzt darauf ein? Und wie zahle ich da jetzt untereinander drauf ein? Also wie muss ich jetzt meine Kompetenzen, das ist ja das, was wir bei Company Rebuilding, also wir bilden ja dann Kompetenznetzwerk aus den Zellen, wie bringe ich das optimal zusammen, wie kriege ich es allein und wie entferne ich auch Missverständnisse? Das Schönste ist ja früher immer gewesen, wenn du ein Projekt killen willst, konsequent killen willst, dann hast du ein ganz stinknormales Projekt und dann bringst du Betriebsrat und IT rein.
Und dann siehst du schon,
dann ist es vorbei. Und zwar noch nicht mal durch den Betriebsrat, der hat man immer vergessen einzubinden, das wird dann so, sondern durch die IT. Weil die kommen mit ganz neuen Begriffen, die kein Schwein versteht. So, und die nutzen das dann. Und dann hast du eine babylonische Sprachverwirrung und du kriegst Alignment zu dem, was da oben beschrieben wurde, nicht hin, weil jeder es anders interpretiert. Und der letzte Punkt, und der hängt von den anderen beiden total ab, ist halt Commitment. Also der Punkt, stelle ich, und das muss sich jeder mal fragen in den Teams, stelle ich meine eigenen Interessen hinter die Interessen des Teams und der Sache. So, wenn ich die drei Sachen nicht, die kann mir nur ein Vorstand vorgeben. Das kann nur top-down laufen. Sorry to say, in einer großen Organisation. Das kann nicht graswurzelmäßig sich basisdemokratisch bilden. Das dauert viel zu lang. Und deswegen sagen wir, das ist unglaublich wichtig, diesen Rahmen zu bilden. Und dieses Erfahrungswissen mit den neuen Themen zusammenzubringen, weil sonst wirst du langfristig nicht überlegen. 99,5% der Startups scheitern. 99,5%. Wir kennen die Kollegen Comeback der Konzerne, Lukas Sauerschwarz, cooles Buch, die haben ein paar Sachen zusammen gemacht, die beschreiben das ganz schön. 99,5%. Das macht keinen Sinn, auf diese Risikoposition zu setzen. Ja? Und das ist nämlich das nur Neue, wo ich kein Erfahrungswissen habe. Und warum scheitern 99,5%? Weil ich halt genau nicht die Erfahrung der Leute habe. Also die Frage ist, wie kriege ich das sinnvoll übereinander?
Also es ist ja diese 99,5, ist ja die Zahl, die immer gerne verheimlicht wird. Ne? Also
0,5 sind mal das.
Nein, sag aber mal. Ich weiß ja, 10 scheitern 8.
Nein, ich will was ganz anderes sagen. Ich weiß auf dieser Konferenz, und da kommen jetzt immer diese Zahlen, die auch immer gerne genannt wird. Ja, vor 20 Jahren war die Überlebensdauer eines Fortune 500 Unternehmens
genau,
60 halt Jahre. Genau. Und jetzt ist es nur noch 10 oder 15 oder was auch immer. Ich merke mir diese Zahlen
nicht. Ja, auf jeden Fall.
Da kriegt man ja, aber die Zahl, die gerne verheimlicht wird, 99,5 von allen Startups scheitern. Also das ist ja, willst du jetzt lieber bei einem Großkonzern, der wurde jetzt 15 Jahre über den Standard.
Ja, oder jetzt gleich morgen.
Oder bei dem Standard. So, und letztlich, dann kommen wir wieder auf unsere roten Faden zurück. Die Mischung macht's. Ja, also diese doch positive Trägheit, also spreche ich jetzt quasi als Physiker, also Momentum sagt man jetzt neudeutsch, also die einem aber auch einfach eine gewisse Stabilität garantiert, die verbinden mit der Agilität eines Startups, wo 99,5% der Zeit ich scheitere, aber diese so, ne, das zu kombinieren, das ist Company Rebuilding. Und wir sagen jetzt nicht nur so, das ist so die Mantra, sondern haben wir dann viele Rezepte, High Performing Team, der Marc hat hier gerade so skizziert, die von dem wir glauben, dass auf diese Art und Weise diese Kombination hat gelingt.
Finde ich gut, kann ich alles so nachvollziehen. Was meint ihr denn, wie lange haben dann so Unternehmen, also ich komme jetzt auch von kleineren Unternehmen, so Stadtwerke, oder ich wohne in Köln, Rheinenergie. Wenn man das jetzt so angeht, wie ihr das macht, ich denke mal, würdet ihr nicht auch sagen, es dauert seine Zeit, bis so ein Kulturtransformationsprozess Wirkung entfaltet und bis ich dann auch die alle so weit habe, dass diese Zellen, ihr beschreibt das so schön, draußen unterwegs sind, Kunden versteht, Märkte verstehen und Produkte entwickeln und rausbringen. Glaubt ihr, dass alle Unternehmen so viel Zeit noch haben, währenddessen vielleicht draußen Wettbewerber sind, so Digital Pure Player Startups, die einfach mehr Druck machen, dass ich diese Zeit vielleicht gar nicht habe, sondern mindestens parallel fahren muss. Ich muss meine eine Organisation vorwärts bringen, aber verlasse ich bitte nicht drauf, dass da jetzt in den nächsten 5 Jahren ein Geschäftsmodell rauskommt, was wirklich signifikant dir neue Erträge bringt, sondern guck auch, investiere auch und in Startups, in wachsende Firmen und versuche auch außerhalb deiner Organisation ohne Anbindung Teams zu finden, die schneller vorankommen.
Also das ist jetzt super. Also es ist ja, du hättest jetzt gerade das Intro für Company Rebuilding machen
können. Okay, aber habe ich gar nicht.
Weil das ist ja genau der Grund, dass wir sagen, wir nennen das ja auch, ich meine, das muss man ja aufpassen mit dem Begriff sanfte Transformation, weil wir halt sagen, also ich bin ja total transformations- und restrukturierungsgeschädigt. Ich habe das 10 Jahre lang mit verbrochen. Ja. Also Programme, Topline-Effekt, mit tollen Namen, ich nenne es bewusst keinen Namen, weil das wissen direkt wir alle Bescheid. Fit for irgendwas ist immer super, ist ganz beliebt. So, und da die starten ja immer, hey, wir machen zukünftig Topline 50 Millionen mehr, 100 Millionen mehr, wie auch immer. Und die enden immer im Personalabbau.
Ja, weil das der einzige
das ist. Und das bröckelt dann so im Zeitablauf ab und das geht dann sogar so weit, dass die 30%, die ja immer gehen, die Berater mit dem großen M am Anfang, die landen immer bei 30%. Ja. Und nach langer Analyse und dann bröckeln die Neueffekte immer stärker und die Organisationen sind darauf konditioniert, diese 30% oder wie auch immer mit sowieso bestehenden Maßnahmen zu hinterlegen. Also das heißt, den Nettoeffekt, den ich tatsächlich erziele, der ist minimal. So, und woran liegt das? Sehr genau an dem, was du beschreibst. Diese Radikaltransformation, wo ich 50.000 Menschen durchnudel, wo die genau wissen, okay, da kommt jetzt der Sozialplan, der Interessenausgleich, der keine Ahnung was, das Anbietungsverfahren. Da sind alle drauf konditioniert. Und die sind auch drauf konditioniert, dass sie genau wissen, du kriegst kulturelle Transformation, 8 bis 10 Jahre dauert das. Genau. In so einer großen Struktur. Genau. So, das heißt, das verpufft jedes Mal. Weil du hast die Zeit, 8 bis 10 Jahre, wer hat 8 bis 10 Jahre? Ja. Und Managementzyklus ist 3 Jahre. Also nach 3 Jahren kommt ein Neuer und der sagt, boah, ist aber jetzt doof. Ja. Der Vorgänger hat gesagt, dezentral, also jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, dezentral, sei wir zentral.
Dann können wir sagen, vergiss das doch.
Und das ist mit ein Treiber, weil das wir gesagt haben, wir haben Company Rebuilding, weil wir sagen, wir zerlegen nicht das Unternehmen. Ja, wir zerlegen nicht das Unternehmen und machen jetzt hier einen auf Riesentransformation. Wir sagen, für das Neue ziehen wir Strukturelemente raus. Ja? Oder noch anders, wir ziehen Menschen raus und geben denen ein anderes Umfeld.
Also das ganz viel sanfter. Mal erklären.
Also viel sanfter. Und dann haben wir natürlich sagen, wer das ist, das beschreiben wir als so ein Backward Loop, dass wir sagen, das, was dort neu entsteht, das hat natürlich einen kulturellen Rückeffekt auf den Rest. Ja. Aber wir sagen nicht, der Rest ist scheiße, den müsst ihr jetzt mal schnell zerlegen, macht mal das Riesentransformationsprogramm. Sondern wir sagen, wir machen eine sanfte Transformation, wir zerlegen das nicht alles, weil wir, das dauert zu lang. Wir
haben nicht viel Zeit. Also nochmal zu verstehen, ihr zieht dann also diese Leute, ihr habt ja vorhin gesagt, ihr sucht erst dieses Team oder ihr habt erst eine Herausforderung, sucht dann ein Team Und dieses Team
kommt. Wir suchen nicht, das Team bewirbt sich darauf.
Genau. Oder aber aus dem Unternehmen kommt, bewirbt es sich drauf und ihr stellt es zusammen. Und die gehen dann auch raus aus ihrem Job, den sie bislang gemacht haben. Ja. Das ist so wie am Fußball.
Ja.
Du gehst jetzt davon vom links außen, gehst in die Mitte rein. Und du spielst
jetzt nicht
so
den Fußball.
Ja, aber so, das ist immer mein Modell. Das kommt ein Trainer und sagt, dass ich habe eigentlich gute Spieler, aber manche stehen einfach an der falschen Ecke und ich mache jetzt
eben einen anderen Move.
Aber das, so.
Ja.
Aber dann arbeiten die auch woanders, oder? Dann ist das
so genau, das ist nämlich eine gute, ich meine, da wird mich immer, da hatten wir noch gar nicht so richtig intensiv zu gesprochen, da gibt es ja so ganz viele Ansätze von, ich mache mal 80% meinen normalen Job und dann gibt es den Thank God It's Friday oder einen Tag aus. Oder da wird ganz viel diskutiert. Also mein Punkt ist aber eher aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer. Ich habe immer wieder versucht, neben meinen Jobs irgendwelche Dinger zu machen. Medizintourismus hatte ich mal
so irgendwie Thema. Project, so.
Aber das ist immer gescheitert. Das hat nie funktioniert. Und zwar, weil für mich immer der Punkt ist, wenn ich so eine Nummer mache, wenn ich so eine Challenge angehe, dann muss ich mich zu 100% drauf committen.
Ja, Fokus.
Da geht Fokus, ganz wichtiger Punkt. Fokus, das ist das, was uns immer an vielen eng fehlt. Der maximale Fokus, weil sonst kann ich nicht höchst leiden. Deswegen, deine Frage für mich ist immer, ich ziehe die Menschen komplett raus oder ich fokussiere sie komplett auf diese neue Aufgabe.
Und was machen aber jetzt kleine Unternehmen, wo die sagen, nee, Alter, die kriegst du nicht. Weil diese Leute, die ihr da sucht, das sind ja meist die Fitten, die auch schon andere Aufgaben, die komplexer geworden sind, bewältigen. Also das merke ich immer wieder. Wir versuchen auch so Team zusammenzustellen und sagen, ja, das sind meine drei Fitten, die willst du jetzt auch noch haben. Die machen aber das Kerngeschäft, wie das auch anstrengender wird. Das Rezept geht doch dann aber nur auf, wenn das wirklich so 20.000 Mann Unternehmen,
oder? Ja, also genau. Ich habe immer mit jemandem gesprochen, der hatte eine kleine, also was Agenturartiges.
Ja.
Also kleine
ist im Vergleich zu einem Mann.
Ja, Moment, 100 Mann waren es viel. Aber der hat das, ohne dass wir ihn getriggert haben, ohne dass wir ihn vorher Company Rebuilding, weil er hat gesagt, er hatte auch so eine Krise, vielleicht war er an dieser Dammbandammerei, und er hat seine Mitarbeiter dann auch neu sortiert und hat sie in kleinere Teams gepackt, die dann eben fokussierte, dezidierte Aufgaben angegangen, hat auch ein bisschen Freiwilligkeit in diesen Sortiermechanismus reingegeben, aber gut, ein bisschen musste dann auch steuern. Also ich glaube, das geht für jeden, aber am Ende ist es natürlich, es ist eine Fokussierungssache, dann ist es wieder, damit ist wieder die Vorstands- oder Geschäftsführerentscheidung, was ich jetzt tun will. Und klar, die Leute, die, also wenn ich jetzt glaube, meine Top-Leute müssen das Kerngeschäft irgendwie am Leben haben,
genau.
Ich habe die Top-Leute nicht, um was Neues anzugeben. Also ein schönes Beispiel, Amazon, als die damals in das Thema E-Books, Kindle, reingegangen sind, da haben die eben genau das nicht gemacht, haben nicht irgendjemanden eingekauft, sonst wie gesucht, ey, du machst jetzt Kindle, und dann sitzt aber der, damals war es ja ein Buchhändler Amazon, der ist ja schon 15 Jahre her oder wie lange, der das klassische Buchgeschäft macht, was ja durch Kindle dann disruptiert teilweise worden ist auch, und war ja auch Pussy, der hätte ja dieses kleine Startup-E-Book platt gemacht. So, was sie halt gemacht haben, ist der bisher das klassische Buchgeschäft gemacht hat, hat die Aufgabe gekriegt, du machst jetzt Kindle. Und irgendjemand hat dann, bestimmt auch jemand Kompetentes, aber hat dann das Buchgeschäft gemacht. So, und dann ist Kindle halt groß geworden, weil einer war, der Erfahrung hatte, der auch skalieren konnte, also der auch groß geschäft. So, also von daher, du musst dir dann schon überlegen, die besten Leute auf die wichtigsten Aufgaben zu setzen. Und wenn jetzt dieses, ich will das Neue angehen, deine wichtigste Aufgabe ist, so, und da brauchst du natürlich auch Leute, die dann sich nicht über Größe und Hierarchie definieren. Ich mache das Buchgeschäft, habe so viel Umsatz, so viele Mitarbeiter. Nee, du machst jetzt Kindle, fängst mit 5 Leuten an und mit 0 Umsatz und machst das dann groß. Aber also in der Kultur hat das funktioniert, gibt es ja viele andere Beispiele, das ist jetzt nur so eins, was ich kenne. Und so, das sind aber so diese Elemente, die man dann auch in die Köpfe rankriegen muss. Und das ist Mut vom Vorstand, den besten Mann vom Core-Business abzuziehen, wo die Cash-Cows sind, auf das Neue, und aber auch von dieser Person jetzt zu sagen, ich mache jetzt das Neue, auch mit dem Risiko zu scheitern. Ja, vorher war ich Mr. Big Shot in meinem Unternehmen.
Und jetzt weiß ich es nicht genau.
Und hätte dann auch 10 Jahre weiter segeln können, vielleicht bis zu meiner Rente, wenn ich in dem entsprechenden Alter bin. Ich mache jetzt das Neue. So. Und das,
muss man. Aber man hört ganz selten den Spruch, wir konzentrieren uns aufs Neugeschäft. Man hört immer den Spruch, ganz oft, wir konzentrieren uns nach wie vor Aktionäre, ihr wisst, auf das Kerngeschäft, auf die Weiterentwicklung. Und man hört ganz selten diese bewusste Fokussierung, dass jemand mal für sich erkannt hat, Kerngeschäft kann ich, läuft, ist gut. Wir konzentrieren jetzt mal die besten Leute auf das neue Geschäft und gehen die in so eine Zellen rein.
Das ist halt ein total komplexes, oder andersrum. Ich glaube, das Thema ist nicht so einfach zu beantworten. Es spricht nicht nur nichts dagegen, sondern ist ganz entscheidend, dass das bestehende Geschäft kontinuierlich weiterzuentwickeln, weiter zu fokussieren etc. Weil das ist ja die Quelle für das Neue. Ja. Ja, da kommt ja die Knete her. Das ist auch wichtig das ist wichtig bei diesen ganzen Transformationsthemen und auch mit dem Grund für Company Review. Wir schreiben ja so schön, was sind so die Strategien, die scheitern. Ja, und wir sagen, klassische Innovation Labs scheitern.
Warum?
Weil die scheitern aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Aus ein paar ganz einfachen Gründen. Zum einen, sie sind viel zu weit weg vom bestehenden Geschäft. Sie erzeugen eine Zweiklassengesellschaft. Da sind die coolen Typen in Berlin. Also es gibt da immer drei. Berlin, San Francisco, Israel. Gut, genau. Shenzhen geht jetzt noch so ein bisschen, ja. So, und da sitzen jetzt die coolen, super bezahlten Leute mit den Turnschuhen, von denen Volker schon gesprochen hat, die mehr Knete kriegen, den ganzen Tag über Kaffee trinken und sich jetzt die Moonshots überlegen. Ja. So, und aber dann in Buxtehude, da sitzen dann, nichts gegen Buxtehude, aber da sitzen dann jetzt die armen Schweine, die den Knete ran schaffen, damit die Kollegen dann hinten an ihren Moonshots arbeiten. Ja. Und das, wenn ich das nicht von Anfang an maximal verhindere, diese Zweiklassengesellschaft und dieses... Das meinte auch ein Problem, die Frage RWE Energy, die war ja am Anfang auch ein bisschen, ist jetzt RWE, das sind jetzt die fancy coolen und RWE, das sind jetzt die, die es nicht geschafft haben. Dabei ist es ja so, dass die einen das andere mitfinanzieren. Also die sind erstmal mega wichtig und die muss ich genauso hegen und pflegen wie die neuen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, die Leute, die dann da drin sehen, und wer mal, also das ist ja, da kann ich in Rage reden, wenn ich über Startup-Kultur. Ich habe die Scheiße mal gemacht. Ja, und ich weiß auch, warum ich sie im Moment nicht mache. Da war nichts hier mit Latte Macchiato trinken und voll cool und hip. Das war halt nicht. Da hast du halt immer, also da hast du halt vor dich hingefrickelt. Wir haben das beim Kumpel zu Hause gemacht. Wir haben uns Pizza leisten können, das war das Maximum. Und Mineralwasser oder Wasser aus dem Hahn. Das ist halt nicht cooles, fancy Innovation Lab und sonst was. Ja,
also wenn schon lernen würdest du das wenn,
mal dann ist das ja. und dann entsteht da plötzlich eine ganz andere Art
von Akzeptanz
und vor allem genau Restriktion dann entsteht vor allen Dingen auch der Druck, was auf die Kette zu kriegen, weil das ist ja der zweite Punkt, dass diese Strukturen sorgen eher für so ein Wohlbefinden, cool sein, eher für so eine Complacency, die am Ende des Tages nicht zu dem höchsten Wert Richtung Kunden führen. Und das fordert ja zum Beispiel Agilität.
Ja.
Ja, also das heißt, dieses Thema, ich muss es dann noch auf die Straße bringen, darum bin ich zum Beispiel sehr skeptisch, wenn es um Design Thinking geht. Mhm. Design Thinking wird super gern gemacht bis zu dem Punkt, wo der MVP vorgetanzt wird. Mhm. Ja, und dann wird dann halt der am schönsten bewertet, der halt die tollste Performance hingelegt hat, das schönste Styropor-Ding oder den digitalen Mockup hingelegt hat. Nur dann fängt der Spaß ja an. Dann muss ich die Sache richtig Richtung Kunden bringen und skalieren, um die Netzeffekte und diese tollen Exponente. Mhm. Und dann haben alle keinen Bock mehr. Ja, und darum
es hat eine versanden, ganz Phase,
viele, versanden viele von Dingen. Und das ist genau der Grund, warum ich sage, okay, Innovation Labs, oder die meisten der Innovation, gibt da auch ein paar gute Beispiele.
Ja.
Meisten der Innovation Labs, die scheitern, genau aus diesen Gründen.
Aber man kann sie auch bauen, deiner Meinung nach, so, dass sie nicht scheitern. Also es ist jetzt einfach.
Genau, indem ich halt genau diese, also ich muss halt nur negieren. Ich muss das halt umdrehen und ich muss mal die Frage stellen, okay, was ist denn die Zielsetzung? Habe ich einen kulturellen Auftrag? Also geht es hier um Innovationskultur ins Unternehmen zu bringen?
Ja.
Geht es darum, Themen recht nah am Kerngeschäft auf die Straße zu bringen? Oder geht es um diese Moonshot-Themen? Ja, wo es nochmal, wo ich es dann aber auch sagen muss, es geht hier um Sachen, da haben wir halt die 0,5% maximal oder noch weniger, weil dann reden wir nicht über die normalen Startups, sondern über die crazy Moonshot-Themen.
Das finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, wie gehe ich rein in so eine Transformation, wenn ich neue Dinge, sage ich mal, Innovationen entdecken will, weil ich irgendwie sehe, irgendwie mein Kerngeschäft auf gewisse Zeit nimmt es ab oder ich muss irgendwie ein neues Feld mir suchen. Oft fehlt es, glaube ich, auch an der Suchrichtung oder wie schnell brauche ich was? Also, oder brauche ich jetzt wirklich nur diese, brauche ich ein bisschen Marketing, brauche ich ein bisschen Umsatz, brauche ich 10% mehr oder muss ich jetzt doch wirklich fundamental in den nächsten 5 Jahren substanziell Ersatz finden für ein wegbrechendes Kerngeschäft? Könnt ihr das bestätigen, dass diese Innovationsthese oder was ich bis wann schaffen muss, dass das auch oft nicht da ist und deswegen auch vielleicht der Druck gar nicht so da ist, wenn nicht gesagt wird, hey, wie bei, man sieht das immer bei Pharmaunternehmen, in 5 Jahren läuft unser Patent aus, dann geht der Umsatz aber mal mit der Treppe nach unten und dann müssen wir etwas Neues haben. Dass das von der Zielrichtung vom Top-Management...
Ja, ich meine, es ist ja eine... Ist ja nicht so pauschal beeinflussbar, aber ich glaube, diese negativen Transformationsgeschwindigkeiten, wie schnell bricht was weg, ist nicht vorhersehbar, manchmal kommt es dann noch nicht so schnell, manchmal wird man überrascht. Ja. Und letztlich, nur bei allem Positiv und Neuen, letztlich kommt man ja schon nicht umher, da wo Märkte verschwinden, sich auflösen, wie auch immer, dann muss man natürlich auch dann nachziehen und Strukturen abbauen. Ja, also ja. Von daher ist ja die Kunst, ist ja immer diese Geschwindigkeit so ein bisschen synchron zu halten. Genau. Ja, weil ich habe die Strukturen an Bord, die kann ich nicht beliebig schnell auflösen, jetzt arbeitsrechtlich, wie auch immer, sozialverträglich. Also da spielt ja noch so eine menschliche Zeitskala, kommt da teilweise rein. Ja. Und so, von daher ist so ein bisschen letztlich schon die Frage, wo will ich eigentlich meine Balance finden, wo will ich eigentlich optimieren? Und ich habe lange Zeit, das ist meine persönliche private Meinung, gesagt, der Vorstandsjob der Deutschen Telekom, also wenn man jetzt mal, wir ziehen ja viel so ein bisschen unsere Learnings auch aus dem, wie sich die Deutsche Telekom seit Anfang der 90er Jahre, jetzt in den letzten 20 Jahren gewandelt hat, was da funktioniert und was da auch nicht funktioniert, was gut gelungen ist, was nicht so gut. Aber ich habe für mich mal so eine Zeit lang privat gesagt, der Vorstandsjob der Deutschen Telekom ist ein HR-Job. Also einfach diesen Personalkörper, den es Anfang der 90er Jahre gab, irgendwie mit einer vernünftigen Geschwindigkeit in eine neue Welt zu bringen. Und das ist, glaube ich, der Deutschen Telekom extrem gut gelungen. Da gab es irgendwie zur Obermannzeitung, Marc kennt das besser, glaube ich, gab es immer so ein, zwei kleinere Streiks, so ein bisschen Aufruhr. Und klar, manchmal tut es auch weh und gewisse Konzernteile in der Telekom sind auch häufiger von solchen Restrukturierungen betroffen worden. Aber wenn man mal einfach sieht, ich habe eine Zahl gesehen, der Personalbestand in Deutschland hat sich halbiert innerhalb von 10, 15 Jahren. So, da ist das ja relativ geräuschlos und damit gut. Also ne, gelungen. So. Und von daher ist die Frage ist halt, wonach richte ich meine Transformationsgeschwindigkeit aus, nach meiner Umbaufähigkeit? Und wenn ich die im Einklang habe mit dem, was vom Markt hereinpasst, dann ist eigentlich das Ideal-Szenario, wenn ich jetzt in Richtung Überleben, wenn ich daran optimieren will. Und jetzt so ein, jedes Unternehmen hat das wahrscheinlich als Ziel und so ein Stadtwerk mit den kommunalen Eigentümern, die wollen irgendwie auch nicht vom Markt verschwinden. Ja, also so, und dann ist es so, also diese Geschwindigkeit, ich muss einfach, das ist, glaube ich, die Kunst dann auch vom Vorstand, oder für den geschäftlichen Verantwortlichen, so eine Balance zu finden zwischen dem, was fordert der Markt und was ist meine Organisation in der Lage zu leisten, ja, oder von den Menschen her, aber ich kann auch nicht einfach Milliarden Kraftwerk einfach abschreiben, weil dann bin ich halt irgendwie formal insolvent. Ja. So, dann meine GmbH irgendwie dahin oder meine Bilanz dahin. So. Und das auszutarieren, das ist, glaube ich, die größte Kunst.
Finde ich ein gutes Schlusswort. Wir sitzen jetzt schon eine Zeit lang hier. Ich finde es für mich persönlich relativ spannend, auch weil ich auch immer aus so einer extremeren Richtung komme. Und ich finde es mal ganz gut, mit Leuten wie euch zu sprechen, die das auch kennen und versuchen, so eine Gegenposition jetzt mal aufzumachen und das so ein bisschen unaufgeregter, so ein bisschen auch mit dem Wertekonstrukt dahinter, was Menschen angeht, so ein bisschen aufzufüllen. Ich werde das definitiv mal weiter verfolgen und auch vielleicht hier und da mit euch nochmal ins Gespräch kommen. Für heute ist für mich okay, wenn für euch auch okay ist. Ich denke, das Wochenende ist nah.
Total coole Metapher, die ich mal gehört habe, die ich selber vielleicht gerne erfunden hätte, die Kollegen von Entega, also auch aus dieser Branche hier, erfunden haben oder formuliert haben. Mit diese coolen Digitaljungs und der Rest vom Geschäft, die haben dieses Bild von der Fahrradspur entwickelt. Also wir sind alle auf der gemeinsamen Straße unterwegs, auch in die gemeinsame Richtung.
Ja.
Und die digitalen, die neuen die haben halt eine Fahrradspur. Aber diese Metapher hat ja zwei Komponenten. Also Fahrradspur kann ich mir an der roten Ampel vorbei. Ne? Also ja. Da habe ich so ein paar Privilegien im Verkehr. Aber ich bin halt verdammt normal auf einem Fahrrad. Also das heißt, ich muss strampeln, ich muss mit Muskelkraft, wenn es regnet, werde ich nass. Also ich bin ja nicht der coole Junge, der irgendwie im Valley mit Turnschuhen und sonst wie und dann noch als Expat dahin geschickt wurde, riesen Gehalt verdient, sondern ich habe ein beschwerlicheres Umfeld, ich habe auch eine gewisse Aufgabe, ich muss irgendwo neue Wege finden oder irgendwo neu ankommen, kann ein bisschen agiler arbeiten, aber ist jetzt nicht das gemachte Netz. Und ich finde das eine total coole Metapher, die auch jetzt unserem Company Rebuild, wir sind auf der gleichen Straße unterwegs, aber wir haben unterschiedliche Spielregeln, und die einen müssen sich ein bisschen mehr anstrengen, dafür haben sie ein paar Freiheiten mehr. Ja. Aber in der Summe fühlt sich das eigentlich für alle vergleichbar.
Eine Metapher, wenn wir jetzt mal an Metaphern sind, eine letzte noch, die auch in diesem Buch ist, verglichen mit so einer Innovationskolonie, wie früher England, Spanien, haben halt irgendwie Kolumbus losgeschickt oder irgendwelche Leute, sucht das Neue und regelmäßig Goldbarren bitte zurück. Aber wie er das da vor Ort macht, und wen er dafür killt und what, bitte, will ich gar nicht so genau wissen. Hauptsache, es kommt ein stetiger Goldfluss zurück. Und da ist hier in diesem Buch, was ich so lese, die Metapher, die dürfen machen, was sie wollen. Da gibt es keine Struktur. Da gibt es vielleicht noch nicht mal die Richtung, was auch scheißegal war in dieser Metapher, weil er ja kreuz und quer gefahren ist. Und lässt sie halt machen, was sie wollen. Da ist dann nicht mehr viel mit ethischen Standards und so. Aber okay, man kann sich zu Tode metaphern in dem ganzen Kram. Ich danke euch ganz herzlich, Volker und Marc, und wünsche uns allen einen schönen Abend.
Tipptopp.
Danke dir.
Danke dir. Ja.
Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.